Wenn man so einen langen Ritt macht wie die Alpenüberquerung und jeden Tag diese Kontinuität hat, dann fühlt man sich im besten Falle wie ein Kind in den Sommerferien, die niemals enden.
Das ist wirklich so geworden, es ist jeden Tag noch besser und intensiver geworden, es hat sich nicht abgenutzt. Es ist nicht nur mir so gegangen, es sind auch Frauen dabei gewesen mit dem eigenen Pferd, wir haben alle geheult. Sind abgestiegen am letzten Tag, Pferde verladen und doch, ist was Besonderes.
So schön, dass beim Abschied Tränen fließen. Ja, so muss ein Urlaub idealerweise sein. In diesem Fall ging es um eine Alpenüberquerung auf dem Pferd. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Auf so einer Reise wächst man so eng zusammen mit diesem Lebewesen, das einen da brav übers Gebirge trägt, dass sich die Trennung fast wie Liebeskummer anfühlt. Das alles spielt sich nicht in weiter Ferne ab, sondern daheim. Mitten in Bayern kann man südamerikanische Pferde reiten, mit einiger Übung sogar komplett über die Alpen. Wir sind heute mit den Radioreisen auf der Suche nach verborgenen Perlen vor der Haustür, die ganz besonders schön schimmern. Hier im Radio und jederzeit als Podcast in ARD Sounds. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Das Allgäu, die Oberpfalz und die für bayerische Verhältnisse große Stadt München, das sind unsere Reiseziele heute. Und überall werden wir Sachen entdecken, die kaum einer kennt. Was für unsere erste Musik wirklich überhaupt nicht gilt, denn hier kommt ein absoluter bayerischer Klassiker. Haindling, also Hans-Jürgen Buchner, der eben aus Haindling bei Geiselhöring kommt, aus Niederbayern. Seit 1982 ist er unterwegs mit seiner Musik und in diesem Sommer gibt's wieder eine Tour mit 5 Konzerten in Bayern. Kempten, Regensburg, Traunstein, München und Erlangen stehen an. Und vielleicht spielt er ja diesen Klassiker auch, lang schon nimmer gesehen.
Jeden Tag denk mir hin, jetzt sitze ich mir mal hin und schreibe einen Brief an dich. Aber jeden Tag kommt irgendwas dazwischen, es haut einfach nicht hin. Ich gehe oft ans Telefon und weih deine Nummer, die ich auswendig kann. Aber nach dem zweiten Mal leiden, lege ich meistens wieder auf. Ich hab dich lang schon immer gesehen. Wo bist du bloß? Wo bleibst du denn? Ich hab dich lang schon immer gesehen. Wo bist du bloß? Wo bleibst du denn? Zeit rinnt dahin und ich denk mir jeden Tag, ich besuch dich jetzt wirklich einmal. Und ich stell mir dabei vor, wie sauber das wird mit uns zwar. Der Teufel soll mich holen, wenn ich dich nicht bald wiedersehe. Ich möchte so gern bei dir sein, du, ich sag das, sonst wäre ich noch ganz blöd. Ich hab dich lang schon immer gesehen. Wo bist du bloß? Wo bleibst du denn? Ich hab dich lang schon immer gesehen. Wo bist du bloß? Wo bleibst du denn? Ich trau mich hin und her. Und wenn ich schlafen kann, dann trau mich nur von dir. Ich kann nicht schlafen, ich trau mich hin und her. Meine Gedanken, die sind nur bei dir. Ich hab dich lang schon immer gesehen.
Bayern 2, die Radioreisen. Heute bleiben wir ganz in der Nähe und doch weit weg von ausgetretenen Pfaden. Vom Nationalpark Bayerischer Wald, von dem haben doch alle schon mal gehört. Auch das Fichtelgebirge, der Spessart und die Rhön sind geläufige Begriffe. Aber wo genau der Naturpark Steinwald zu finden ist, das wissen nicht viele außerhalb der Oberpfalz. Zwischen dem Fichtelgebirge und dem Oberpfälzer Wald, der an Tschechien grenzt, da ist der Steinwald. Westlich der A93 von Regensburg nach Hof, da geht es bis auf 946 Meter hoch. Der Untergrund ist aus Granit und daher kommen auch die spektakulären Felsformationen des Steinwaldes. Sabine Löpprig war im zweitkleinsten Naturpark Bayerns unterwegs und ist dabei auf einen fast vergessenen Industriezweig gestoßen. Denn die Oberpfalz war einst führend auf dem Gebiet des Glasschleifens, unabdingbar, wenn man einen Spiegel herstellen wollte.
Mitten auf einer Waldlichtung bei Pullenreuth im Steinwald liegt ein gelb verputztes Haus mit rotbraunen Fensterläden. Das Nebengebäude ist aus Holz. Was wie ein verwunschenes Gasthaus daherkommt, war früher eine sogenannte Glasschleif. Und zwar die höchstgelegenste in der ganzen Oberpfalz. Erzählt der frühere Revierförster Norbert Reger.
Dann sind wir bei 300 ehemaligen Glasschleifen. Es waren oft einmal kleine Betriebe in der Oberpfalz, ja. Und zwar hauptsächlich eben in nördlicher Oberpfalz und an der Grenze am Oberpfälzer Wald entlang.
Noch im 19. Jahrhundert gab es mehrere hundert solcher Schleifereien im Nordosten Bayerns. Immer am Lauf von Bächen und kleineren Flüssen gelegen. In hunderten Arbeitsstunden haben Norbert Reger und die anderen Mitglieder des Vereins Steinwaldia das fast verfallene Gebäude in Pullenreuth restauriert. Heute ist darin ein kleines Museum mit Gasthaus untergebracht. Der Steinwald. Ein Mittelgebirge mit bis zu 950 Meter hohen Gipfeln und teilweise spektakulären Granitformationen. Verdankt der Steinwald ihnen seinen Namen? Oder dem Adelsgeschlecht der Weißensteiner, die hier im Mittelalter das Sagen hatten? Die Ruine ihrer einst trutzigen Burg ist heute das Wahrzeichen des Naturparks. Aber für noch etwas ist der Steinwald bekannt. Für die Kunst des Glasschleifens und seine Flussperlmuscheln. Die besuchen wir später noch. Zwei französische Adelige, vermutlich geflohene Hugenotten, hatten einst das Know-how des Glasschleifens und Polierens in die Region gebracht. Eine kleine Industrie entwickelte sich. Das Glas wurde zum Beispiel für die Herstellung von Spiegeln gebraucht. Dazu wurde eine Glasröhre geblasen, in heißem Zustand eingeritzt und aufgeschlagen, sodass eine Platte entstand.
Da ist der Ritz und dann fällt es auseinander und wird dann erst flach. Und dieses Glas ist nicht eben, da sieht man es auch an den Fenstern. Ne? Und das musste eben geschliffen und poliert werden, damit es für Spiegel geeignet war. Und da kam dann damals eben hierher zum Schleifen und Polieren und dann eben weiter nach Nürnberg.
Von Pullenreuth nach Nürnberg und noch weiter. Denn die hergestellten Spiegel wurden nicht nur in Deutschland verkauft, sondern reisten bis nach Nordamerika. Doch mit der Industrialisierung wurden die kleinen Handwerksbetriebe unrentabel. Nur wenige sind heute noch als Museen erhalten. Norbert Reger zeigt hier in Pullenreuth, wie anstrengend die Arbeit der Glasschleifer und Polierer war. Auf dem Arbeitstisch vor ihm liegt eine rote Staubschicht. Es ist Eisenoxid, das rührten die Polierer mit Wasser an. Mit der zähen Paste wurden dann die Glasplatten bearbeitet. Erst dadurch wurden sie wieder durchsichtig.
In dieser Vorgang dauerte ungefähr 8 Stunden, 6 bis 8 Stunden pro Seite natürlich. Und es durfte nicht unterbrochen werden, denn entsteht mit dem Polieren eine gewisse Temperatur. Und die musste gleich bleiben, damit es dann wirklich auch glatt und keine Schäden mehr hatte. Das war sehr schwierig.
Hinaus geht's aus dem kleinen Museum und auf den Glasschleiferweg, einen schmalen Rundweg, der sich zunächst leicht bergauf durch den Nadelwald schlängelt. Man läuft über knorrige Wurzeln und vorbei an kleinen Weihern und stößt am Wegesrand immer wieder auf Schautafeln zur Glasschleiferei, aber auch zur Geologie und den Besonderheiten des Steinwalds. Hier im zweitkleinsten Naturpark Bayerns gibt es überwiegend Nadelwald, Fichten, Kiefern, Tannen, durchsetzt mit Buchen und Bergahorn. Moospolster bedecken den Waldboden. Dazwischen finden sich Heidelbeer- und Preiselbeersträuche und manchmal auch der weiß blühende Siebenstern. Granitgestein türmt sich im Wald zu fantastischen Gebilden auf, die teilweise klangvolle Namen haben, wie Teufelsstein oder Saubartfelsen. Dazwischen fühlen sich ganz unterschiedliche Tierarten wohl, vom Habichtskauz bis zum Luchs. Im Wildgehege bei Pfaben startet der Ranger heute seinen Arbeitstag mit der Rotwildfütterung. Jonas Stender packt Karotten und einige trockene Brötchen in eine der Raufen. Ein kleines Ablenkungsmanöver.
Machen wir schon mal als Ablenkung, damit ich dann gleich auch gut an die Tröge rankomme, weil die sind wirklich so aufdringlich dann teilweise, dass man gar nicht richtig füttern kann. Deswegen tue ich hier einfach schon mal so ein bisschen was rein.
Ein paar Schubkarrenladungen mit Hafer, Heu und geschnitzelten Futterrüben später kann Ranger Jonas seine Runde durch das von ihm betreute Gebiet fortsetzen. Vom ehemaligen Waldwärterhaus, einem Granitgebäude mit dunkelroten Fensterläden, geht es zu einer der markantesten Felsformationen im Steinwald.
Der Saubartfelsen ist eine der einprägsamsten Blockhalden, die wir hier bei uns im Steinwald haben. Das Hauptgestein ist ja das Granit. Diese Blockhalden sind eigentlich im Zuge der Eiszeit durch physikalische Prozesse entstanden. Sprich durch Frostsprengungen von den Steinen, wo das Wasser quasi in das Granit eingedrungen ist, hat es dann abgesprengt. Und dann im Laufe der Zeit, immer durch Frosthub, sind diese Geröllblöcke immer ein Stückchen weiter runtergerollt und liegen halt jetzt da, wo sie jetzt sind und bilden hier ein ganz besonderes Mikroklima.
Hier wachsen nicht nur einige endemische Flechtenarten. Auch der selten gewordene Gartenschläfer findet Höhlen zwischen den Felsen, in denen er seinen Nachwuchs aufzieht. Denn das Tierchen, verwandt mit der Haselmaus und dem Siebenschläfer, lebt trotz seines Namens eher in der Natur als in Gärten. Doch nicht nur wegen seiner Artenvielfalt sei der flächenmäßig eher kleine Steinwald etwas Besonderes, sagt Ranger Jonas. Und um das zu beweisen, geht es nun zum Wahrzeichen des Steinwalds. Eine Burgruine auf 863 Metern Höhe.
Diese Burgruine Weißenstein wurde 1279 das erste Mal urkundlich erwähnt und war dann in Folge über Jahrhunderte im Besitz der Geschlechte der Nothafte, ein altes Egerländer Adelsgeschlecht, die dann halt, sag mal, bis ins 16. Jahrhundert hier auch die Burg bewohnten. Ab da an war es dann eigentlich aber auch komfortabler, die anderen Herrschaftssitze in Poppenreuth und Friedenfels auf den Schlössern zu bewohnen, weil das Leben hier oben natürlich sehr beschwert war. Man weiß gar nicht, ob es überhaupt einen richtigen Brunnen hier gab.
Ein mächtiger Bergfried, der auf den Granitfelsentürmen gebaut wurde. Die Grundmauern, die einen guten Eindruck von der einstigen Größe der Anlage bieten. Das ist heute von der Burg Weißenstein zu sehen. Es lohnt sich, die steile Treppe auf den Turm hinaufzusteigen. Denn die Aussicht von oben reicht über den ganzen Steinwald. Unsere letzte Station heute ist die Grenzmühle. Ein Bach scheint das helle Holzgebäude zu durchziehen. Durch Bullaugen in den blau gestrichenen Wänden blickt man auf Fische, Vögel und Insekten, die im Steinwald beheimatet sind. In einigen Becken im hinteren Gebäudeteil wachsen winzige kleine Flussperlmuscheln heran. Die Perlen waren früher bei Adeligen begehrt, schmückten so manches Kleidungsstück und Accessoire.
In den Bächen hier rund um die Flussperlmuschel-Infostelle, also im Grenzbach, im Hainbach-System, Strudelbach, da gab es eigentlich in allen Steinwaldbächen viele von diesen Flussperlmuscheln. Und dann wurde halt in den letzten 100 Jahren circa im Zuge der Industrialisierung, Intensivierung der Landwirtschaft, Einträge und dergleichen, ist es rapide nach unten gegangen. Heute sprechen wir wirklich vom Aussterben bedrohten Rote-Liste-Art, die wirklich nur noch in sehr, sehr wenigen Gewässern in Bayern vorkommt.
Daher werden die Muscheln seit einigen Jahren im Steinwald und im benachbarten Fichtelgebirge nachgezogen. Wenn sie groß genug sind, sollen sie ausgewildert werden, so der Plan. Nur eines von mehreren Projekten für den Artenschutz im Naturpark Steinwald. Tourismus wird hier in Einklang gebracht mit dem Schutz eines vielfältigen Natur- und Kulturraums.
Jede Menge Glanz und Schimmern sind einst aus dem Steinwald in der Oberpfalz gekommen. Das geschliffene und polierte Glas für die Spiegelproduktion und die Perlen der Flussperlmuschel für fürstliche Gewänder. Hinter all dem steckt viel Arbeit, die man sich heute dank enthusiastischer Geschichtsretter immer noch anschauen kann. Und all das inmitten von Wald, Hügeln, Flüssen, Bächen und aufregenden Gesteinsformationen. Musikalisch geht's jetzt ein bisschen weiter Richtung Westen. Da kommt dann bald Bamberg und aus der Nähe von Bamberg kommt Wolfgang Buck, der gleich übers Wetter nachdenkt. Und wie man damit umgehen soll, wenn man's ja nie ganz genau weiß, wie's Wetter wird. So heißt der Song.
Es kann regnen oder schneien, es kann hageln oder seien. Hans bleibt da, Hans bleibt da. Es kann donnern oder blitzen. Du kannst nass werden oder schwitzen, Hans bleibt da, Hans bleibt da. Es gibt Erdbeben und Lawinen, es gibt einen Wirbelsturm, Katrine, Vogelgrippen und Tsunami und verschimmelte Salami. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wird. Es gibt Lumpen, Dieb und Reiber, es gibt liederliche Weiber. Hans bleibt da, Hans bleibt da. Es gibt einen Haufen Trittbrettfahrer, Schulterklopfer und Dünnbrettbohrer. Hans bleibt da, Hans bleibt da. Es gibt Neidhammel und Knicker, Windbeidel und Kupfnicker. Es gibt Angeber und Waffe und einen Haufen Trägverkäufer. Hans bleibt da, du weißt ja nicht, wie's wieder wird. Weißt ja nicht, wie's wieder wird. Hans bleibt da, weißt ja nicht, wie's wird. Es gibt die, wo heut schön schauen und ich morgen in die Pfanne haue. Hans bleibt da, Hans bleibt da. Horch, du kennst dich der Renner oder wetten das verbenner. Hans bleibt da, Hans bleibt da. Vielleicht steigst du den falschen Zug ein oder spotzenst du den Krug ein. Vielleicht tust du dein Herz verschenken oder dir in Morgen verrenken. Hans bleibt da, weißt ja nicht, wie's wieder wird.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in ARD Sounds. München ist eindeutig der Touristenmagnet Bayerns. Hier kommen die internationalen Gäste durch, die zu Weltberühmtheiten wie Schloss Neuschwanstein oder Herrenchiemsee wollen, Reisegruppen auf dem Weg zur romantischen Straße, aber auch Leute aus Bayern, die sich die Stadt an der Isar schon auch irgendwann mal anschauen wollen. Klischees über München gibt's mindestens so viele wie über Bayern. Das kennt jeder und jede und das hat auch etwas Verbindendes, wenn man sich dann quasi zusammenschließt und ein bisschen gemeinsam empört ist, wenn unterwegs in Deutschland oder sonst wo in der Welt alle ganz genau wissen, wie es in Bayern angeblich überall zugeht. Aber dann bitte gleich mal an die eigene Nase fassen, denn egal wo in Bayern man unterwegs ist, über die Landeshauptstadt gibt's ja schon einen Meter außerhalb der Stadtgrenzen einen Berg, ein Zugspitzmassiv an Vorurteilen. Sogar Münchnerinnen und Münchner sind davon nicht ganz frei. Das darf ich als geborene Münchnerin sagen und auch mein Gast und Kollege heute, der ist qualifiziert dafür. Hallo und Servus, Flo Scheirer.
Ja, hallo, servus. Schön, dass ich da sein kann.
Flo Scheirer ist ein erfahrener Radiomann und er hat in den letzten Monaten ein riesiges Projekt gehabt. Er hat nämlich einen Podcast über München gemacht im Auftrag der Stadt München mit 10 Folgen, die recht lang und ausführlich sind. Und ja, Flo, da musstest du dich natürlich mit deinen eigenen Klischees über deine Heimatstadt auch auseinandersetzen, oder?
Ja, absolut, denn es waren natürlich die Klischeeorte gefragt und gleich beim Viktualienmarkt, zu dem ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gerne hingegangen bin, weil ich dachte, teuer und nur für Touristen, der hat mich eigentlich gleich total überrascht, bin ich nämlich morgens ganz früh zu Tamara Karnolds Kaffeestandl gegangen und das ist wirklich so weit weg von der Aperol Spritz Fraktion, die man da am Samstagnachmittag vielleicht sieht, wie man sich's nur vorstellen kann. Also es ist ein alter Stand, da hängt so ein kleiner Vorhang, der hängt da schon sehr lange, vielleicht seit 1974, seit es den Stand da gibt und die Tamara steht da und da gibt's Kaffee ohne Schnickschnack und das heißt wirklich nur Filterkaffee.
Also kein Chai, Latte, Matcha, Cappuccino, Frappé oder irgend sowas. Einfach nur Filterkaffee?
Ja, und sie weiß von jedem der vielen Stammgäste, die da jeden Morgen kommen, wie sie ihren Kaffee gerne haben. Und wenn man seine eigene Tasse mitbringt, dann wird die sogar auf dieses Brett, wo schon ganz viele unterschiedliche Tassen stehen, da draufgestellt. Und wenn man dann kommt, dann kriegt man morgens seinen Filterkaffee, entweder mit Zucker oder Weiß oder wie man ihn gerne hätte, in seiner eigenen Stammtasse. Ja, und da sind total viele Stammgäste. Ich habe da eine Quizgruppe kennengelernt, die machen da morgens Quizze und andere feiern da ihren Geburtstag. Und für ganz viele Leute ist es so eine Tradition, wo sie sagen, ja, da gehe ich jetzt vor der Arbeit hin und da komme ich einfach gut in den Tag und kann so ein bisschen erleben, wie die Stadt so aufwacht. Und das ist einfach sehr schön. München wacht nämlich relativ langsam auf, habe ich gelernt.
Was hast du denn noch gelernt auf dem Viktualienmarkt, was du gar nicht mehr wusstest als Münchner?
Na, das andere, was mich überrascht hat, ist, dass er sich doch sehr verjüngert hat in den letzten 10 Jahren. Und ein Stand, der dafür typisch gilt, ist der Kartoffelstand Kaspar Plautz, wo ich auch gesagt habe, ja, Mai, also Kartoffeln, was ist denn bitte irgendwie so spannend an Kartoffeln? Und das hat mir dann der Betreiber oder einer von den Machern, Theo Lindinger, der hat mir das dann erklärt.
Boah, hier gibt es ganz viele Sachen. Also erstens mal, dass sie so vielseitig ist. Es gibt ja 6000 Sorten weltweit und wir haben übers Jahr hinweg 100 verschiedene Sorten. Zweitens in den Zubereitungsformen. Also man kann Rösti, Schupfnudeln, Teige, Brot backen, dämpfen, kochen und so weiter. Also es ist ein schier unerschöpflicher Quell an Inspiration fürs Kochen. Dann finde ich schön, dass es als eines der wenigen Gemüse noch so in seltsamen, bizarren Formen daherkommt, mit Erde dran. Und dass der Umgang damit im besten Sinne was Erdendes auch hat, weil man ein bisschen Zeit braucht, schälen, waschen, kochen und so weiter, finde ich schön. Und dann interessant, glaube ich, so in der Wahrnehmung, dass auf der einen Seite die Kartoffel so ein bisschen fast schon als Synonym für das langweilige Deutsche steht sozusagen. Ja? So
die deutsche Alman Kartoffel, ja.
Kartoffel. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt hier so über die Jahre am Markt total mitbekommen, viel Emotionales auslöst bei den Menschen, weil es irgendwie was mit Kindheit oftmals zu tun hat, so die Schwimmbadpommes, das Kartoffelpüree mit Fischstäbchen, der Kartoffelkeller von der Oma und so. Das ist was im besten Sinne Heimatliches, Kindheitsmäßiges hat, was die Leute irgendwie mögen. Und so diese doppelte Wahrnehmung davon fand ich auch sehr spannend.
Fast 10 Jahre haben die diesen Stand jetzt da schon und man hört so richtig, das ist eigentlich kein Mensch, der jetzt auf dem Markt aufgewachsen ist. Der hat nämlich eigentlich, Theo Lindinger heißt, der hat nämlich eigentlich Sinologie studiert und hat es zusammen mit seinem Kumpel Dominik eröffnet. Und die sind eines Samstagnachmittag, war es glaube ich, verkatert über den Markt gelaufen und die kannten den Vorbesitzer von dem Kartoffelstand und haben dann irgendwie mit dem geredet und hat gesagt, ja, ich muss jetzt auf Kur, ich habe Bandscheibe, hier ist der Schlüssel und haben den wirklich einfach so den Schlüssel in die Hand gedrückt.
Am Anfang dachten wir so, oh scheiße, Alter, Ofenkartoffel, ist es ja so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig und will das überhaupt irgendjemand, ne? und haben dann halt irgendwie versucht, und ich glaube, es ist auch gelungen, das irgendwie zeitgeistig und modern und cool umzusetzen. Und haben einfach um diese Ofenkartoffel ganz viel drumherum gebaut. Und wir wechseln unsere Karte 4-mal im Jahr, zu jeder Jahreszeit. Haben da 6 verschiedene Gerichte plus eine Kartoffel der Woche, die immer so ein bisschen experimenteller ist, würde ich mal sagen.
Oder was ist die?
Diese Woche ist ein Aioli aus konfiertem Knoblauch und Safran. Bildet so die Basis. Dann ist es blanchierter Cima di Rapa, also italienischer Stängelkohl. Puntarelle, auch bekannt als Vulkanspargel, das ist so eine bittere Note. Das Ganze kommt in einem Dressing aus Blutorangensaft, Oliven, Olivenöl, dann eingelegte Oliven und Semmelbrösel mit Orangenschale.
Ja, so kann eine moderne Form der alten Ofenkartoffel klingen, und das ist natürlich irgendwie perfekt eigentlich für den Markt, weil es auf der einen Seite traditionell ist, irgendwie neu interpretiert ist. Gleichzeitig bekommen die natürlich ihre ganzen Kartoffeln aus der Umgebung. Ja, super Sache. Und läuft super, sind immer sehr lange Schlangen mittags.
Und heißt jetzt aber nicht Theo Lindinger Kartoffeln, sondern Kaspar Plautz. Warum dieser Name? Wo kommt der her?
Ja, da haben sie sich natürlich auch einen super Namensgeber rausgesucht. Das war ein österreichischer Mönch, der 1621 die ersten Kartoffelrezepte veröffentlicht hat. Denn die Kartoffel ist ja gar nicht europäisch und auch gar nicht deutsch, sondern die kommt ursprünglich aus Amerika. Und ja, da musste man erstmal herausfinden, was man damit machen kann. Und das kann man natürlich ja auch.
Ja, jetzt hört man ja, dass der Viktualienmarkt sich auch so ein bisschen verjüngt hat. Hast du da auch was davon gemerkt? Hast du ja gerade gesagt, aber auch vom Publikum, meine ich, nicht nur von den Anbietern.
Ja, total. Und das wusste ich wiederum überhaupt nicht, nämlich dass dieser Gurkenstand, die saure Ecke, die bei ganz jungen Leuten total beliebt ist. Also ich bin da hingekommen und also der Stand ist so ein, weiß nicht, kennst du den?
Na, das freilich so kenne ich den. Natürlich muss man da eine saure Gurke kaufen, selbstverständlich.
Du weißt es.
Ja, ist aus meiner Kindheit.
Ach so, ja genau. Und das machen immer noch junge Leute. Also ich bin dahin und habe gleich ein paar getroffen, direkt davor.
Entschuldigung, darf ich euch mal fragen? Habt ihr euch gerade Gurken geholt?
Ja.
Ja?
Gleich kaufen.
Ja, du kaufst jetzt eine?
Ja.
Die ist sauer.
Und woher wisst ihr von den Gurken?
Instagram.
Ach, tatsächlich?
Ja. Und vom Vorbeigehen.
Ja, aha, genau. Einfach so immer vom, einfach günstig sind.
Ja.
Das macht ihr öfter?
Ja. Das erste Mal bei mir.
Und? Du hast schon gerade reingebissen?
Sehr lecker, aber auch sehr sauer.
Also erstmal, Christa, ich willkommen auf dem Markt. Ich bin von der Stand Die Saurecke. Ich heiße Kaskeran mit Nachnamen, Vornamen Hassan. Wir sind seit 1903 auf dem Markt. Unsere Spezialitäten waren von Anfang an die saure Gurken und Sauerkraut. Jetzt machen wir eigentlich alles mittlerweile selber. Wir haben Antipasti, wo wir eigene Produktion haben. Die Gurken legen wir regional alles ein, hier in Niederbayern. Also wir sind hier regional mit unseren Gurken sehr, sehr berühmt, sage ich mal so.
Ja, ja, ihr seid so richtig, wie sagt man so schön, viral, die Influencer, die hauen Influencer, sich das rein.
Also das ist das so Schöne dabei, die Leute, die kaufen die Gurke, bevor sie erstmal reinbeißen, wird erstmal ein Foto gemacht und dann wird es danach reingebissen. Das ist das Schöne daran, das freut uns immer wieder.
Wie viele verschiedene Sorten gibt es Gurken?
Also wir haben Knoblauch-Chili, Knoblauch-Pfeffer, Curry-Kurkuma, Salzgurken, süß-saure Gurken, Senfgurken. Und jetzt haben wir was Neues gemacht mit den Stiftgurken, die ganz dünneren, die sind mit Knoblauch und mit Blaukraut. So richtig fein.
Wow.
Ja, die kriegen auch die Farbe durch den Blaukraut. Ist eigentlich sehr, sehr lecker. Darfst du da gleich probieren?
Ja, ich will, ich will sofort auf jeden Fall gleich probieren.
Das sind die süß-sauren.
Süß-saure, okay. Yes, ich schmeiß mal rein.
Genau.
Aha.
Oh. Das ist das, wie du siehst. Die Gurken kosten zwischen 50 Cent, 60 Cent, 70 Cent. Wenn du 1000 Stück verkaufst, dann hast du 500 Euro, 600 Euro Umsatz gemacht. Um Gottes Willen, es geht ums Geld, sondern ich bin stolz drauf.
Also saure Gurken auf Instagram viral gegangen, weltweit nehme ich mal an.
Ja, es ist schon total lustig. Also ich habe mich so amüsiert und ja, das geht da am laufenden Band und schmecken auch wirklich super.
Was hast du noch für Menschen getroffen?
Ja, das Lustige ist eben, dass der Viktualienmarkt irgendwie kennt ihn jeder und trotzdem kann man immer wieder was Neues da entdecken. Für mich war das mit den Gurken neu, aber auch andere Menschen, nämlich Marktleute, finden dort ihr Glück. Theo Lindinger ist sicherlich einer davon, den haben wir vorhin gehört mit dem Kartoffelstand. Und ich habe noch jemanden getroffen, die hat auch ja mit ihrem eigenen Stand dort ihr Glück gefunden. Der Stand heißt Kraut und Müller.
Ich bin die Susi Müller, ich bin praktisch noch eine der jüngsten Marktfrauen und bin jeden Tag froh über die Entscheidung, mein Leben komplett zu ändern.
Ach, das war eine komplette Lebensänderung.
Ja, ich habe quasi die typische BWL-Karriere hinter mir und war mein halbes Berufsleben oder wie auch immer das man nennt jetzt, war ich in Industriefirmen.
Ja, das ist wirklich das totale Gegenteil. Und was hast du jetzt hier für einen Stand?
Ich habe jetzt einen Stand, ich bin spezialisiert, also eine absolute Nische. Bei mir gibt es fermentierte Lebensmittel, also fermentiertes Gemüse, zum Teil auch Obst und wahrscheinlich mittlerweile eine der größten Auswahlen in ganz München an Miso-Pasten von 2 Jahr bis 5 Jahr. Ich habe Sojasoßen und habe alles rund um die Fermentation von Büchern bis Zubehör.
Du bist jetzt seit 2 Jahren hier. Und man sieht es dir an, dass du es liebst hier. Warum?
Ja, das ist halt meines Erachtens ein ganz besonderer Ort. Da kommt alles zusammen und zwar ungefiltert. Also du hast die Alten, die jeden Tag vorbeigehen, diese positiven alten Menschen, die jetzt nicht sagen, Mensch, jetzt ist schon wieder was Neues, sondern die halt sagen, was machen Sie denn? Erklären Sie mir das mal. Was ist denn Miso? Und das ist so herrlich, wenn dann ein 87-Jähriger kommt und dann sagt, man muss ja immer mit der Zeit gehen und erklären Sie mir das mal und das dann mitnimmt, weil er kocht ja immer noch und dann wieder kommt und sagt, das war ganz gut. Im Prinzip trifft man hier alles. Jede politische Meinung wird zum Teil ungefiltert abgegeben. Das ist manchmal schwer auszuhalten, aber das Gute ist, was man am Markt relativ schnell wird, ist schlagfertig. Und da kann man sich halt dann entscheiden, wenn jemand vor dir steht, wie reagiere ich? Und das macht halt total Spaß. Und ich bin immer wie ein Busfahrer. Ich sammle die Leute halt, wo auch immer sie stehen, ab. Und das ist für mich manchmal eine total schöne Challenge. Ja, ihnen auch eigentlich auch manchmal einen guten Tag zu geben. Also, und das ist schön. Ich fahre jeden Tag, das hört sich immer so pathetisch an, aber ich fahre jeden Tag über die Corneliusbrücke, schaue auf die Türme der Maximilianskirche und sage echt ganz laut Danke. Also es ist wirklich halt verrückt, wie sie ihr Leben drehen kann. Und deswegen bin ich extrem dankbar.
Susi Müller war das, eine Marktfrau vom Viktualienmarkt und ihr Stand heißt Kraut und Müller.
Also eine neue Generation. Es geht wahrscheinlich immer weiter mit diesem Markt. Den gibt's ja wirklich schon sehr, sehr lange. Der Viktualienmarkt ist natürlich ein Klassiker in München. Da muss man als Tourist und nicht nur als Münchnerin auf jeden Fall hingehen. Flo, in deinem Podcast hast du ja noch viele andere Münchner Orte besucht und tiefer kennengelernt. Was hast du da gefunden, was halt nicht so direkt nur das erste Klischee ist?
Also was mich wirklich begeistert hat, ist, dass München voll von Menschen ist, die Dinge tun, weil sie es lieben. Und da gehört Susi Müller genauso dazu wie der Theo Lindinger vom Kartoffelstand, aber auch zum Beispiel die Ingenieurin, die für die Renaturierung der Isar zuständig war. Eine Person, die für die Sache brennt. Und was München, und das habe ich da, glaube ich, gelernt in dem Podcast, wirklich gut kann, ist alte Traditionen aufnehmen und sie irgendwie, ja, mit einem gewissen Perfektionismus auch zu modernisieren. Aber es gibt immer ein Ziel dahinter und das ist der Genuss. Und das hat was wahnsinnig Lebensbejahendes und das ist was Schönes. Und deswegen sind sehr viele Leute in dem, was sie machen, auch sehr glücklich. Und das macht Spaß anzuhören.
Ganz zum Schluss, Flo, noch eine Frage. Was war denn das Kurrilste über deine Heimatstadt, was du wirklich überhaupt nicht gewusst hast, was du da entdeckt hast?
Ja, hat tatsächlich erstmal wieder König Ludwig II., wo alle sagen, ja okay, was ist jetzt da besonders an dem Typen? Ja, was ich nicht wusste, ist, dass er auf der Residenz, da gleich beim Odeonsplatz, ein riesiges, ja so Gewächshaus sich hat bauen lassen mit Pflanzen und sogar einem künstlichen See, wo man dann so im orientalisch-dschungelhaft-indischen Flair so Bötchen fahren konnte.
Auf dem Dach oder was?
Ja, 70 Meter lang, muss riesengroß gewesen sein, aber das kann man heute leider nicht mehr besichtigen, weil das wurde dann wieder abgebaut, weil der See war nicht ganz dicht und dann hat es unten immer in die Residenz reingetropft.
Also, da habe ich noch nie was gehört davon, vom See auf der Residenz. Vielen Dank, Flo Scheira, und ja, lasst uns diesen Podcast hören.
Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Servus.
Den 10-teiligen Podcast Einfach München von Flo Scheira, den gibt's auf der Seite münchen.travel im Netz. Das ist das ziemlich schicke Tourismusportal der Stadt München. Oder ganz einfach nach Einfach München suchen, das ist leicht zu finden. Und wo wir gerade schon so schön in Münchner Geschichten und Geschichte eingetaucht sind, kommt jetzt ein Lied, das eigentlich ein Klassiker sein müsste. Lale Andersen und Ich möchte in München sein. Ich sage müsste, denn so bekannt ist dieses Lied.
geht gar nicht. Das könnte daran liegen, dass es 1968 aufgenommen wurde. Da war die Weltkarriere von Lale Andersen schon lange her. Aber veröffentlicht wurde es erst 1986, 16 Jahre nach ihrem Tod. Vielleicht zu spät für einen Klassiker, aber es ist Lale Andersens ganz persönliche Liebeserklärung an Schwabing.
Ich möchte in München sein, wenn in den Isarauen wieder bunt der Krokus blüht. Ich möchte in München sein, wenn man in Hinterbrühl zum letzten Mal den Eisstock zieht. Ich möchte in München sein an heißen Junitagen, beim kühlen Bier im Schatten vom Kastanienbaum. Ich möchte in München nicht in Acapulco baden. Das blaue Dantebad erfüllt mir jeden Traum. Ich möchte in München sein, wenn's im September wieder fröhlich auf zur Wiesen geht. Ich möchte in München sein, wenn am verschneiten Rathausmarkt der hohe Christbaum steht. Die Fremde ist so schön in Büchern und in Träumen. Doch hast du mal die große, weite Welt gesehen? Dann stellst du lächelnd fest, du wirst nicht viel versäumen, wenn du in München bleibst, denn München ist so schön.
Verborgene Schätze in Bayern. Darum geht's heute in den Radioreisen. Und ich persönlich bin ja Fan von solchen Entdeckungen, an denen man auf den ersten Blick vorbeilaufen würde. Und die vor allem nicht draufstehen auf der Liste der 10 Dinge, die man in Bayern gesehen haben muss. Die Geschichte, die Laura Freisberg uns jetzt erzählt, die allerdings wäre für mich tatsächlich schwierig umzusetzen. Aber träumen kann ich ja mal davon, dass ich eine routinierte Reiterin wäre. Dann könnte ich das nämlich auch ausprobieren. Mit typischen argentinischen Gaucho-Pferden, den Criollos, durch wunderschöne Landschaft im Allgäu reiten. Dass das möglich ist, das ist einem großen Enthusiasten zu verdanken, der diese zähen und ausdauernden Pferde liebt. Sie schaffen es ohne Probleme, mit Mensch auf dem Rücken die Alpen zu überqueren. Für die wiederum, für die Menschen, ist das eine große Herausforderung. Drum hat sich Kollegin Laura erstmal für einen Probeausritt entschieden. Idyllisch, aber, das verrate ich schon mal, ganz schön anstrengend.
Die Estancia El Cazador liegt in einem Waldstück, nur wenige Meter vom riesigen Lechstausee entfernt. Ich bin mit einer Freundin hier. Wir beide ehemalige Pferdemädchen. Aber mit rosa Schleifchen hat das nichts zu tun. Reiten ist eine dreckige Angelegenheit. Es beginnt dreckig und es endet dreckig.
Am Hals anfangen, am Kopf wollen wir nicht nichts machen, einfach so. Weißt du, so schön. Hauptsache ist da, dass in der Gurtlage, dass er da schön frei ist.
Picasso heißt der Wallach, dem ich die Dreckkruste vom Rücken bürste. Er ist Argentinier und mit 6 Jahren hier in das Grenzgebiet zwischen Ostallgäu und Oberbayern gekommen. Er lässt das Putzen mit nach hinten gelegten Ohren über sich ergehen. Auch wenn die Pferde von Erich Küffner in etwa so groß sind wie Haflinger, im Gegensatz zu den Südtirolern sind Picasso und Rodriguez hier in der Gegend wahre Exoten. Meine Freundin Ann-Kathrin und ich sind schon mal auf solchen Pferden geritten. Vor einigen Jahren war das in den Anden. Dort kommen die Tiere nämlich her, aus dem Land der Gauchos. Erich Küffner sieht selbst ein bisschen aus wie ein Gaucho. Mit Schnauzer, Cowboyhut aus Filz, kariertem Hemd und Weste.
kleine Rasse heißt Criollo, also nach Deutsch Criollo, in Südamerika Criollo, weil die beiden L immer als SCH sprechen. Eigentlich ursprünglich sind es alles Spanier, die Spanier rübergebracht haben mit den Einwanderern. Das sind halt sehr ausdauernde, rittige Pferde, weil sie drüben von den Gauchos ja auf unheimlich langen, weiten Strecken geritten werden. Und die haben sie über die lange Zeit dazu bewährt, dass sie halt sehr rittig sind und sehr zäh.
Außer Erich Küffner und uns beiden ist noch Tami dabei. Sie trägt die gleiche graue Weste wie Erich, mit dem Logo seiner Firma darauf und scheint sich im Stall und mit den Pferden bestens auszukennen.
Mein Vorteil ist, dass ich hier vor Ort wohne, einfach komme aus Schwangau und dass man, glaube ich, jetzt zwischenzeitlich reibt man 7 Jahre zusammen.
Und in diesen 7 Jahren hat sie schon sehr viele Ausritte und vor allem eine Alpenüberquerung mitgemacht.
Ja, also du kriegst eine wahnsinnige Verbundenheit mit dem Pferd. Also ich habe nach den 7 Tagen wirklich, ich habe fast Schwierigkeiten gehabt, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, im Alltag Tritt zu empfinden, wieder zurück, weil du so nur in der Natur bist und auf dem Pferd und große Verbundenheit. Es tut danach weh, das Pferd abzugeben.
Die Homepage der Estancia habe ich vor einiger Zeit zufällig entdeckt, als ich mich an einen Traum aus meiner Kindheit erinnert habe. Damals wollte ich mit meinem Vater für 2 Wochen durch die kanadische Wildnis reiten. Pferde, Wälder, Lagerfeuer. Mein Vater ist gestorben und ich frage mich, ob ich bald zu alt für solche Aktionen bin oder zu ängstlich. Auf der Homepage der Estancia El Cazador steht, dass sie Ausritte durchs Voralpenland anbieten, für 2-3 Tage. Und sogar eine Alpenüberquerung mit dem Pferd kann man hier machen. Auf den kleinen Gaucho-Pferden durch die Berge. Das klingt nach einem großartigen Abenteuer, bei dem ich mich nicht vor Grizzlybären fürchten muss wie in Kanada oder erst mal stundenlang über den Atlantik fliegen, wie für einen Besuch bei den echten Gauchos. Erichs Frau Petra Küffner kümmert sich am Telefon um die Anmeldungen für die Ausritte. Und sie bremst mich erstmal aus.
Sagen Sie, würden Sie sagen, dass Sie eine gute Reiterin sind?
Ja, ich bin früher viel geritten. Aber früher, das heißt genau genommen vor 20 Jahren.
Fühlen Sie sich sicher auf dem Pferd? Also sind Sie in allen Gangarten sicher? Auch galoppieren ist kein Problem?
Ja, schon. Und das verlernt man doch auch nicht, oder?
Gut, das kommt schon mal vor, wenn es einer nicht so drauf hat, den drang die halt rum. Ne? Aber so Pferde, die checken einen ab, was der drauf hat. Ne? Wenn jetzt so jemand kommt, ich habe mal mit einem alten Kanadier trainiert und der hat immer gesagt, das Pferd merkt am Hingehen schon, was da für einer kommt und da ist was dran.
Na gut, dann erstmal nur eine kleine Tour, ein paar Stunden zum Abchecken. Die Alpen werden wir heute also nur aus der Entfernung sehen. Es wird aufgesattelt, mit einer dicken Decke und dem schweren Westernsattel mit Knauf. Bevor es losgeht, gibt uns Erich Küffner noch eine Bedienungsanleitung für seine Pferde.
Wenn du einhändig reitest, überschlagene Zügel, das heißt so wie sie jetzt sind, die Arbeitsreiter reiten die Zügel auf einer Seite so. Jetzt kannst du mit einer Hand das Pferd bedienen. Nachgeben oder herholen brauchst die zweite Hand nicht. Ne?
Einhändig reiten, das ist super. Dann habe ich noch eine Hand frei für mein Aufnahmegerät.
Es geht los. Wir haben gerade noch eine Straße überquert und jetzt geht es einen Weg lang, wo eigentlich nur noch Traktoren fahren dürfen. Und die Hufe klackern hier auf dem Asphalt. Man kann schon die Berge erahnen. Vor uns sind noch ein paar Hügel. Tannenwald. Und ich höre den Bussard rufen. Ich glaube, es ist ein Bussard. 2 Bussarde kreisen gerade über uns. 2 Bussarde und ein Milan. Der Himmel ist knallblau mit ein paar weißen Wölkchen drin. Es ist sehr schön.
Am Waldrand angekommen, gibt Erich ein Zeichen. Jetzt wird getrabt. Easy, oder? Ich weiß, dass man beim Leichttraben im Sattel aufsteht und sich setzt, im Rhythmus des Pferdes. Aber meine Beinmuskeln scheinen das vergessen zu haben. Es muss erbärmlich ausschauen, wie ich versuche, den Hintern vom Sattel zu lüpfen. Ich lasse es sein und werde ziemlich durchgerüttelt. Dann hebt Erich die Hand und ein Pferd nach dem anderen verfällt wieder in ein ruhiges Schritttempo.
Ich bin die meiste Zeit damit beschäftigt, mein Pferd Picasso davon abzuhalten, sich ein paar grüne Blätter irgendwo abzuzupfen. Aber ich fürchte, wenn ich ihm das jetzt durchgehen lasse, dann sind wir die ganze Zeit am Futtern. Oh, jetzt geht's richtig den Berg hoch. Das ist so typisch. Weiß gar nicht, ob wir jetzt hier schon im Allgäu sind, aber grüne Hügel, Holzheuschober mit roten Dächern, ein paar Tannen, strahlender Sonnenschein. Ich schaue einem Falkenpärchen hinterher, das sich auf dem Dach eines Heuschobers niederlässt. Dann plötzlich Angriff. Pferdebremsen. Riesige schwarze Viecher, die sich auf die Pferde stürzen. Auf den Kopf, den Hals, den Hintern und den Bauch. Die Pferde schnauben und werden unruhig. Und auch auf uns gehen sie los und stechen sogar durch den Jeansstoff hindurch. So plötzlich, wie sie gekommen sind, sind die Bremsen auch wieder weg. Aber schon kommt die nächste Herausforderung. Wir dürfen galoppieren. Hurra, denkt sich das Pferdemädchen in mir. Das ist nicht so anstrengend wie Traben. Ein kurzes Antippen mit den Fersen und der gemütliche Picasso rennt los. Nur mit viel Anstrengung kann ich mich im Sattel halten, ohne völlig durchgeschüttelt zu werden. Aber es geht. Ich habe es nicht verlernt. Nur hat die Anstrengung ihren Preis. Noch auf dem Pferd sitzend kriege ich den Muskelkater des Jahres. Und so schwanke ich zwischen Euphorie und dem Wunsch, ganz schnell wieder vom Pferd runterzukommen. Ich frage mich, ob mein Oberschenkel einfach so abbrechen kann. Es fühlt sich nämlich so an. Aber wir haben noch ein paar Kilometer Rückweg. Also einfach die Schmerzen ignorieren und auf das unfassbar schöne Panorama schauen. Mächtige Baumkronen, schwarze Tannen und dahinter die violettblauen Alpen in der Abendsonne.
Wir sehen die ganze Tiroler Seiten jetzt schon, das Tannheimer Tal und zum Lechtal rüber. Dann sehen wir die Bayerischen Berge, den Säuling und den Tegelberg. Alles bis raus, bis fast zum Gründen, der Wächter des Allgäus. Wenn man nach rechts rüber, nach Westen weitergeht, Fronten, Gründen, wir haben praktisch die ganze Alpenkette vor uns. Haben wir fast vor der Haustür. Das einzige Nachteil ist, dass es sehr viele wissen, dass wir mittlerweile schon einen Ansturm haben von Gästen, also rundherum Radlfahrer und viel Touristen und Neuerholer.
Erich hat schon in Gegenden gelebt, die sehr viel einsamer sind als das bayerische Voralpenland. In Kanada und in Südamerika, wo er das Leben der Gauchos mit ihren Rinderherden kennengelernt hat. Und ihren Umgang mit ihren Pferden, den Criollos. Er erzählt, dass die jungen Zuchtstuten bei Ausritten über 100 Kilometer am Tag schaffen müssen, über 6 Tage hinweg. Wenn sie das überstehen, werden sie zur Zucht eingesetzt.
Wenn man das sieht, was die Arbeitsreiter, was das für Menschen sind, dann ist das schon toll.
Ja.
Aber wir versuchen das auch so umzusetzen, ein bisschen abgeschwächt für unsere Leute, weil die drüben für dieses Pferd halt, ist ja Arbeitsgerät, ne? Und wenn man da meint, denen geht es schlecht, denen geht es nicht schlecht.
Ich weiß noch, ich war beeindruckt von zum einen diese Fläche und die vielen Tiere und dann aber doch dieses sehr einfache Leben, diese Armut.
Ja. Also ein Gaucho ist eigentlich, verdienen sehr wenig. Alles, was sie machen, machen sie selber. Alles, was sie fürs Pferd brauchen, das geht bei den Sättel los, bei den Ropes, also bei den Lassos. Mhm. Meistens haben sie nicht einmal gescheite Schuhe. Ich habe sogar welche gesehen, die mit Fußlumpen reiten und die Sporen drauf haben. Also es gibt alles da. Und das, aber die sind zufrieden mit der Welt, in der sie leben.
Erichs Bewunderung für die Menschen und seine Verbundenheit mit den Tieren rührt mich. Dabei ist seine Arbeit weit weg von jeglicher Ponyhof-Fantasie. Die mitgebrachte Moorrübe muss ich selber knabbern. Die Tiere sollen gar nicht erst an Leckerlis gewöhnt werden. Und mein Pferd hat auch überhaupt keine Lust auf getätschelt werden. Kaum sind wir im Stall angekommen, verfällt es in eine Art Powernap. Bewundernswert.
Siehst du immer bei Arbeitspferden, die stehen dann einfach da und ruhen, dass sie sich da wieder regenerieren.
Ich bin mit meinem Muskelkater mittlerweile ganz kleinlaut und auch wirklich froh, dass ich mich nicht gleich für eine Mehrtagestour angemeldet habe. Meine Freundin Ann-Kathrin und ich haben den Ausritt aber trotzdem sehr genossen und freuen uns, dass Erich so viel erklärt hat. Und dann erzählt Tammy von ihrer Alpenüberquerung vor 3 Jahren und strahlt dabei übers ganze Gesicht.
Wenn man so einen langen Ritt macht wie die Alpenüberquerung und jeden Tag diese Kontinuität hat, dann fühlt man sich im besten Falle wie ein Kind in den Sommerferien, die niemals enden. Das ist wirklich so geworden, es ist jeden Tag noch besser und intensiver geworden, es hat sich nicht abgenutzt. Es ist nicht nur mir so gegangen, es sind auch Frauen dabei gewesen mit dem eigenen Pferd, wir haben alle geheult. Sind abgestiegen am letzten Tag, Pferde verladen und doch, ist was Besonderes.
Vielleicht brauche ich erst ein bisschen Training. Für die Beinmuskeln, aber auch mit den Criollos. Eine Alpenüberquerung sollte ja immer gut geplant sein. Egal ob zu Fuß oder zu Pferd.
Wie gut, dass wir bei dieser schönen Gaucho-Reitergeschichte nicht selbst im Sattel sitzen mussten. Denn das kann sehr schmerzhaft sein, wenn man es nicht wirklich gewohnt ist. Ganz zu schweigen vom Muskelkater. Und davon, dass Reiten eindeutig gelernt sein will. Hier kommt Motivationsmusik für das Training der Beinmuskulatur, unerlässlich für eine Alpenüberquerung mit dem Pferd. Renato Borghetti macht Gaucho-Musik mit den typischen Instrumenten Gitarre und Akkordeon. Milonga paras mi sois. Gaucho-Musik aus Brasilien. Auch dort sind die Criollos die Pferde der Wahl, wenn es darum geht, Rinderherden zu begleiten und zu hüten. Die Vorstellung, hoch oben auf einem Pferd durch wunderschöne Landschaft zu ziehen, die ist bestechend. Wobei, zu Fuß unten auf einem schönen Weg durch wilden Steinwald, das klingt auch toll. Oder doch die gefühlt so bekannte Stadt München ganz neu entdecken. Jede Menge Anregungen jedenfalls bei unseren bayerischen Ausflügen heute. Vielleicht lässt sich ja das ein oder andere umsetzen in diesem Sommer. Wer noch mehr Inspiration möchte, ist beim Radioreisen-Podcast genau richtig. Den gibt's jederzeit in ARD Sounds und schon geht's weiter in die Welt. Egal, wohin die Reise jetzt weitergeht, am Mikrofon war in der vergangenen Stunde Bärbel Wossack.